Einsam im Advent lautet das Thema heute. Inspiriert von meinem Kollegen Lukas Haug, der seine Doktorarbeit über Einsamkeit geschrieben hat. Und ich habe jetzt schon mehrfach Vorträge darüber hören dürfen. Ich so gedacht, da würde ich gerne mal drüber predigen. Lukas gefragt, ob das okay ist, und er meinte, er redete oft genug drüber. Also darf ich das machen heute? Ich würde am Anfang gerne eine Abfrage mal machen. Wenn du mitmachen magst, du musst nicht die Hand heben, aber wenn du willst, ist das ganz spannend. Hast du dich in deinem Leben schon einmal alleine oder einsam gefühlt? Dann darfst du einmal die Hand heben. Das sind einige. Also mit diesem Gefühl bist du an sich schon mal nicht allein. Das geht ganz vielen Menschen so. Sich alleine fühlen, sich einsam fühlen, das kennen die meisten. Die meisten würden sagen, ja, ich habe mich schon mal einsam gefühlt. Einsam sein, sich allein fühlen, das gehört irgendwie auch ein Stück weit zum menschlichen Leben dazu. Es ist Teil davon, Mensch zu sein, sich auch einmal einsam zu fühlen. Es gibt Menschen, denen geht das nur manchmal so. Es gibt aber auch Menschen, denen geht das ganz dauerhaft so. Es ist ein Dauerzustand. Und dann gibt es auch mal wieder Menschen, bei denen ist das phasenweise so. Dass unser Leben durchzogen ist von bestimmten Phasen. Und das ist auch ein ganz schönes Bild, weil das bedeuten würde, ja, es gibt auch Phasen der Einsamkeit, aber Phasen sind auch davon gekennzeichnet, dass sie begrenzt sind. Einsamkeit gehört aber irgendwie zum Leben dazu, Teil vom Menschsein. Und gerade in der Adventszeit, in der Feiertagszeit, wo man klassischerweise mit Familie oder Freunden feiert, sich viele Termine macht und beisammensitzt und gemeinsam isst, können Menschen sich einsam fühlen, die dazu gar nicht so sehr die Möglichkeit haben. Und selbst wenn du Teil einer großen Familie bist und viel Geselligkeit hast, kannst du dich mitten unter diesen Menschen auch trotzdem einsam fühlen. Und darum will ich heute, weil es die Adventszeit ist, weil es auf diese Feiertagszeit zugeht, über dieses Thema predigen. Einsam fühlen wir uns, wenn es einen spürbaren Unterschied gibt zwischen der Menge an Gemeinschaft, die wir uns wünschen, und der Menge an Gemeinschaft, die wir haben oder haben können. Also ich würde gerne 3-mal pro Woche jemanden treffen, aber ich treffe nur 1-mal im Monat jemanden. Zum Beispiel. Und das kann es in ganz unterschiedlichen Variationen geben. Jemand kann 7 Leute pro Woche treffen und sich trotzdem einsam fühlen, weil er gerne 21 Leute sehen wollen würde. Und jemand kann auch nur 1 Person treffen und sich nicht einsam fühlen, weil sie auch gar nicht mehr will. Also das ist was ganz Individuelles und das ändert sich auch immer mal wieder von den Lebensphasen her. Und dann gibt es, wie gesagt, auch diese Einsamkeit, die wir fühlen können, wenn wir in einer Menschenmenge sind oder sogar mit Freunden unterwegs sind. Das tun wir dann, wenn niemand so richtig mit uns interagiert oder wir mit anderen interagieren können. Also wenn wir zwar da sind, aber wir sind gar nicht irgendwie so richtig zu jemandem besonders zugehörig. Auch dann kann man sich so fühlen. Und Einsamkeit, die kann man aber auch ganz unterschiedlich bewerten. Wenn ich zu viele Kontakte habe, dann kann ich mich ja auch mal danach sehnen, Einsamkeit zu haben. Oder wenn man dauerhaft weniger Kontakte hat als gewünscht, dann kann Einsamkeit ein großer Schmerz werden und auch Konsequenzen für das Leben haben. Und dazu habe ich eine Geschichte aus der Bibel mit dabei. Johannes Evangelium 5:1-9. Ich hatte 5-9 im Wiki stehen. Entschuldigung, Raimund, 1-9 bitte. Mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Johannes Evangelium, Kapitel 5:1-9. Ich fange einfach schon mal an. Nach dem, was geschehen war, war ein Fest der Juden. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme oder Ausgezehrte. Und es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Und als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Und es war aber Sabbat an diesem Tag. Jesus begegnet auf seiner Reise hier einem Menschen, der krank ist. Wir wissen gar nicht so genau, welche Krankheit er gehabt hat. Wir wissen nur, dass er sehr lange krank war, 38 Jahre schon. Aus dem Text lernen wir, dass er wohl noch selbst zum Teich laufen konnte. Denn er sagt ja, wenn er selbst hingeht, steigt jemand anders vor ihm hinein. Also gelähmt war er wahrscheinlich schon mal nicht. Und trotzdem kommt er nicht zu diesem heilenden Wasser. Der Grund, den er dafür sagt, ist, denn er hat keinen Menschen. Erstmal ist es ein ganz merkwürdiger Teich, um den es hier geht. Wir finden hier eine Vorstellung im alten Israel, dass sich das Wasser im Teich von Zeit zu Zeit bewegt, sprudelt und dann die Person, die es zuerst ins Wasser schaffte, geheilt wurde durch dieses bewegte Wasser, weil man glaubte, dass ein Engel des Herrn darin badete. So lesen wir es in anderen Überlieferungen. Und jetzt begegnen wir diesem kranken Menschen, der sogar noch selbst laufen kann, aber es nicht schafft, als Erster ins Wasser zu kommen, also dieses Rennen zu gewinnen, weil er niemanden hat, der ihm dabei hilft. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, wie ein Footballspiel, wo man Leute aus dem Weg tackelt. Aber wir lernen, dieser Mensch bräuchte Hilfe, um als Erster ins Wasser zu kommen. Und die hat er nicht. Er leidet also an seiner Krankheit fort, weil er keinen Menschen hat. Und keinen Menschen zu haben, kann für uns Menschen, die auf Gemeinschaft und als Gemeinschaftswesen geschaffen sind und angelegt sind, wirklich schwierig sein. Und zwar gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen und uns nicht mehr selbst helfen können. Wenn man in so einer Lage ist, dann fühlt man sich oft ziemlich ohnmächtig. Und es ist gar nicht so leicht, dann auch noch fremde Menschen um Hilfe zu fragen. Und es ist allerdings nur selten bekannt, wenn Menschen wirklich an Einsamkeit leiden. Zum einen denken doch alle, die viel beschäftigt sind, ach, das geht den anderen doch auch so. Wir haben doch alle viel zu tun. Und zum anderen haben die, die einsam sind, oft niemanden, dem sie von ihrer Einsamkeit erzählen können. Und Menschen, die dann eher selten einsam sind, vergessen vielleicht auch, wie das eigentlich ist, wenn man niemanden hat. Und vergessen dann vielleicht auch, darauf zu achten. Und so ging es mir neulich. Ich hatte seit langer Zeit neulich mal wieder so ein Einsamkeitsgefühl. Wir waren ja auf der Pastorentagung auf der Insel Langeoog. Und da ist dann ein Fährenparkplatz, wo man sein Auto abstellt. Auf der Insel gibt es keine Autos, sondern fährt man mit dem Schiff und das Auto lässt man da stehen. Und ich hatte die Handbremse angezogen. 5 Tage lang im Meeresklima, haben dann dafür gesorgt, dass die Handbremse so richtig schön festgerostet war und wir mit allem Schlagen, Fahren, Losruckeln nichts geschafft haben, sodass das Auto abgeschleppt werden musste. Judith und Josephine haben wir glücklicherweise schon vorausgeschickt mit Freunden, die waren schon vorgefahren, also war ich nun allein in Bensersiel gestrandet. Und dann kam der Abschleppdienst und hat mein Auto mitgenommen und dann war ich ohne Auto allein in Bensersiel gestrandet. Und da fühlte ich mich seit langer Zeit das erste Mal so richtig einsam und verunsichert. Wird das jetzt alles klappen? Ich kenne hier keinen einzigen Menschen in der Gegend. Und ich habe so richtig gemerkt, boah, das war mir lange fremd, dieses Gefühl. Das war mir lange fremd. Und Obendrauf kommt, dass ich ja eigentlich sogar noch genug Geld hatte, um mich dann in ein Café zu setzen. Ich hatte eine Versicherung, die mir einen Mietwagen besorgte. Ich hatte ein Handy, mit dem ich Menschen anrufen konnte. Eine Familie in Cuxhaven, die mich hätte abholen können. Und letzten Endes musste ich nur 7 Stunden in einem eigentlich netten Café verbringen. Aber wenn ich mich in der Situation schon etwas einsam oder verunsichert fühle, wie müssen sich dann Menschen fühlen, denen das viel häufiger so geht? Und die vielleicht auch ganz anders situiert sind als ich. Und wie schnell könnten eigentlich auch bei mir diese Sicherheiten, die ich in dem Moment hatte, wegbrechen? Wie schnell könnte nicht auch ich krank werden wie der Mensch am Teich Bethesda? Krankheit kann einen auch isolieren. Und in Jesus sehen wir hier einen wunderbaren Retter, auf den wir ja jetzt hier im Advent eigentlich warten. Jesus kommt in die Situation dieses Menschen hinein und wir begegnen einem Vorbild. Jesus wird diesem kranken Menschen für einen kleinen Moment ein Mensch, den er hat. Jesus begegnet diesem Menschen und auf einmal hat dieser Mensch diesen Mensch Jesus. Klingt ein bisschen wirr, aber Jesus wird dem Mensch ein Gegenüber, diesem Kranken. Er ist ein Moment für ihn da. Er begegnet ihm, spendet ihm, wenn auch nur für einen kurzen Moment, Gemeinschaft, die er brauchte, indem er nach ihm fragt, indem er ihm zuhört und indem er mit ihm mitfühlt. Und ich glaube nicht, dass wir uns jetzt alle zu Rettern der Einsamen ernennen sollten. Wir können jetzt nicht rumlaufen und Leuten auf den Kopf zusagen, oh, du siehst aber ganz schön einsam aus. Soll ich dich da mal rausretten? Das könnte ziemlich nach hinten losgehen. Darum geht es jetzt, glaube ich, nicht. Aber Jesus' Handeln sollte uns dazu anhalten, Menschen zu beachten, Menschen zuzuhören, bei Menschen nachzufragen, bei Menschen mitzufühlen, also warme Herzen zu haben, die eine warme Gesellschaft zu dieser kalten Jahreszeit prägen. An diesem Tag im Café, als ich gestrandet war, da passierte mir etwas sehr Nettes. Also viele Gäste kamen und gingen während der Zeit, in der ich da saß. Aber 3 von diesen Menschen blieben mir besonders in Erinnerung. Und es war so eine alteingesessene Kaffeerunde, so wirkte das auf mich. Ein älteres Ehepaar traf sich mit einer alten Freundin und sie schnackten so richtig schön nordisch breit, ne? Und ich kam nicht umhin, einige Teile ihres Gesprächs mitzubekommen. Und da ging es um Bitumen und Risse in der Hauswand, um Vermieter und dessen Waffensammlung und um alle Betriebe, die inzwischen auf Langeoog eigentlich schon geschlossen haben. Und während sie da saßen, kam auch ein Anruf meines Vaters und ich schilderte ihm so meine ganze Situation. Was schon passiert war, was der Plan war, dass ich noch länger da sitzen würde und warten müsste. Und obwohl wir die ganzen 1,5 Stunden ihres Aufenthaltes nicht interagiert haben, wir haben nicht miteinander geredet oder sonst was, wendeten sich diese 3 Menschen, als sie gingen, mir einmal ganz in Ruhe zu und wünschten mir alles Gute. Und das war mit einem netten Lächeln in diesem Moment so Balsam auf der Seele, dass diese 3 fremden Menschen mir für diesen Moment unschätzbare Freunde wurden. Obwohl ich nichts über sie weiß, als über ihre Hauswand und den Vermieter. Aber irgendwie wurden wir doch Genossen in diesem Café für diese Zeit. Und ich glaube, manchmal braucht es eigentlich gar nicht viel mehr, als aufmerksam zu sein und mitfühlend, damit ein Gefühl der Einsamkeit an Kraft verliert. Aber ich merke selbst bei mir, ich habe manchmal gar keine Lust, nett zu Menschen zu sein oder schwierige Menschen zu integrieren oder noch mehr Beziehungen eingehen zu müssen, als ich jetzt schon habe. Und das hindert mich aber selbst daran, jemand zu sein, der mit für eine warme Gesellschaft sorgt, der selbst Menschen so einen Moment, der Balsam für die Seele sein kann. Und ich glaube, dieses Denken, was mich daran hindert, das hat gar keine guten Wurzeln. Denn ich habe das Gefühl, häufig ordnen wir andere Menschen in eine Kategorie ein, danach, was mir die Beziehung und der Umgang zu ihnen eigentlich selbst bringt oder mich kostet. Ticken diese Menschen ähnlich wie ich? Loben Sie mich vielleicht? Lachen Sie über meine Witze? Bringen Sie mich in meinem Leben eigentlich weiter? Oder kosten Sie mich sogar noch Kraft? Oder bringen Sie mir eine gewinnbringende Freundschaft entgegen? Also wir beurteilen Menschen nach einem Kosten-Nutzen-Prinzip. Was bringst du mir eigentlich, wenn ich meine Zeit für dich aufwende? Und das ist eigentlich eine ganz scheußliche Betrachtungsweise von Menschen. Das verzweckt menschliche Beziehungen, das verzweckt den Menschen. Das bewertet sie nach ihrem Tun oder ihrer Produktivität. Und eine Bewertung von Menschen, die Gott und der Schöpfung viel angemessener ist, wäre allein, weil du existierst und weil du da bist, hast du einen unschätzbaren Wert. Und so las ich das neulich in einem Buch, wo jemand zu einer fremden Person im Wartezimmer meinte, allein weil du gerade hier bist, bist du mir ein unschätzbarer Freund. Und als ich das las, war ich ganz überrascht und dachte, hui, boah, das ist aber vereinnahmend. Die kennen sich doch gar nicht. Wie kann man denn sowas sagen und will die andere Person das vielleicht überhaupt? Aber es ging dabei gar nicht so sehr darum, was die andere Person dann tun muss, denn die musste ja gar nichts tun. Es ging vielmehr darum, wie Person 1 die Welt und sich darin betrachtet und wahrnimmt. Es geht darum, Menschen und die Gemeinschaft mit ihnen nicht danach zu bewerten, was sie mir bringen, sondern ihre Gegenwart für wertvoll zu halten, einfach weil sie sind. Ja, und dann wirst du, wenn du abends den letzten Zug nehmen musst, von der Arbeit nach Hause kommst und da sitzt auf einmal mit dir jemand, der wartet auch auf der Bank, so werdet ihr dann auf einmal Genossen. In diesem Moment könnt einander Freunde sein, obwohl man sich gar nicht kennt. Und das ist eine Eigenschaft, die finde ich genauso bei Jesus wieder. Er begegnet allen Menschen als unschätzbar wertvoll. Denn sie sind alle Gottes Geschöpfe und Kinder. Er wird dem Menschen ein Gegenüber, der sonst keinen Menschen hat, obwohl er umgeben ist von anderen. Und das stellt uns die Frage, wonach bewerten wir menschliche Begegnung? Nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip oder auf Grundlage des gottgegebenen wertvollen Seins eines jeden Menschen? Und ich habe noch eine zweite Frage. Wie bewerten wir eigentlich, ab wann wir uns einsam fühlen oder zu einsam sind? Was ist unser Anspruch an Gemeinschaft? Unsere Gesellschaft, die zeichnet ein sehr genaues Bild davon, was es bedeutet, gesellig zu sein, was dann leider oft auch gleichgesetzt wird mit Erfolg. Die Welt will uns weismachen, dass du Familie, Partner, Kinder, einen Golden Retriever, 100 Freunde, 200 Bekannte und 20 Partys im Jahr brauchst, um dich gesellig und vergemeinschaftet zu fühlen. Und jetzt ist es ganz heikel, denn ich möchte Menschen und euch, wenn ihr euch einsam fühlt und euch mehr Gemeinschaft wünscht, diese Gefühle nicht absprechen oder entwerten, indem ich sagen würde, ja, dann wünscht ihr doch einfach weniger. Das ist nicht die Lösung. Aber das wäre ja auch heuchlerisch. Aber worum es, glaube ich, geht, ist die Freiheit, dass wir unser Leben nicht nach irgendwelchen gesellschaftlichen Standards leben müssen oder diesen Standards genügen müssen, sondern dass wir frei sind zu entscheiden, wie wollen wir eigentlich Gemeinschaft leben? Was brauchen wir wirklich an Gemeinschaft und welche gesellschaftlichen Standards dürfen wir vielleicht auch einfach fallen lassen? Aber Einsamkeit wird immer zum Leben dazugehören. Denn so wie ich die Welt wahrnehme, so wie du die Welt wahrnimmst, so nimmt sie kein einziger anderer Mensch auf der ganzen weiten Welt wahr. Und wir werden uns auch niemals zu 100% für andere Menschen verständlich machen können. Nichts auf dieser Welt ist von Dauer und so wird es immer wieder auch Phasen und Gefühle der Einsamkeit geben. Und was Einsamkeit, denke ich, manchmal so schwierig machen kann, ist, dass wir dann allein mit uns selbst sind. Da bleibt nur die Beschäftigung mit mir, mit meinen Gedanken und der Frage, wie stehe ich eigentlich zu mir? Welche Gedanken kommen dir, wenn du allein mit dir selbst bist? Vielleicht denke ich ja überhaupt gar nicht gut von mir. Vielleicht finde ich, wenn ich alleine bin und in mich reingucke, da ganz viel Trauer oder Wut, den ich aus dem Weg gehen will. Vielleicht finde ich dort auch ganz schreckliche Dinge, vor denen ich Angst habe. Und im Advent warten wir auf die Ankunft Jesu. Und von Jesu bemerken wir und lesen wir in dieser Geschichte, dass er einer ist, der den Menschen begegnet. Und ich glaube, hier in dieser Nacht deiner Seele, wo du alleine mit dir bist, da will Jesus dir begegnen, wie diesem Kranken am Teich Bethesda. An den dunkelsten Punkten deiner Gedanken stellt er dir auch diese Frage: Willst du gesund werden? Willst du gesunde Gedanken über dich und dein Leben lernen und hören? Und in diesem Moment darfst du dann ganz genauso wie der Kranke am Teich Bethesda ganz ehrlich vor Jesus werden und ihm dein Leid klagen. Ihm alles hinhalten. Trauer und Wut haben Platz bei Jesus. Und auch deine schrecklichsten Seiten und Gedanken hält er aus und wird dich ernst nehmen und dir zuhören. Du darfst mit ihm ins Gespräch gehen in diesen Momenten. Und dann ist Jesus eine Stimme, die in diese Einsamkeit mit dir selbst hineinkommt und auf deine Gedanken antwortet. Jesus denkt gut von dir. Jesus denkt, du bist unschätzbar wertvoll. Jesus will von deiner Wut und deiner Trauer und von deinen Schrecken hören. Er will dich verstehen und er will dir seinen Frieden geben und dich mit dir selbst versöhnen. Dafür ist er auf die Welt gekommen. Das erwarten wir, das feiern wir in dieser Weihnachtszeit. Und so wird Jesus dir in diesen Momenten des Gebets und der Einsamkeit dieser unschätzbare und unersetzliche Freund. Das Gebet mit Jesus und seine Wahrheiten über unser Leben bietet uns tiefgehende Gemeinschaft, ganz unabhängig von allem menschlichen Handeln. Also lasst uns in diesem Jesus und im Gespräch mit ihm alle unsere Wege beschreiten, die geselligen und die einsamen. Lasst uns an seinem Vorbild eine warme und leuchtende Gesellschaft prägen, die in dieser Adventszeit für eine gute Welt mit versöhnten Menschen eintritt. Unser Glaube bietet für Gemeinschaft viele gute Formen an. Formen von Gemeinschaft, in denen du nicht durch dein Tun oder dein Leisten zählst und glänzt, sondern du einfach sein darfst. Gottesdienst, du darfst einfach kommen, du darfst einfach dir Gnade zusprechen lassen. Oder Formen, in denen es ganz leicht ist, etwas Gutes zu tun. Wie zum Beispiel das Abendmahl, das wir heute feiern wollen. Abendmahl ist ein Zeichen der Verbundenheit der Menschen in Jesus, der weltweiten Christenheit. Und das alles nur dadurch, dass du ein Stück Brot isst und einen Schluck Traubensaft trinkst. Ganz einfach. Und das wollen wir heute wieder alle gleichzeitig tun. Und wenn wir das alle gleichzeitig machen, dann fühl dich mal so richtig da rein, dass wir verbunden sind, dass wir alle unschätzbar wertvolle Menschen und Freunde sind, weil wir gerade alle das Gleiche getan haben mit dem gleichen Herrn Jesus in unseren Herzen. Amen.